What's poppin' und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Porschis Studi-Tagebuch. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in den Sonntag und ich hoffe, dass ich mit dieser Folge euch einen noch besseren Sonntag oder anderen Tag in der Woche bescheren kann, denn es kann ja auch sein, dass ihr euch die Folge wann anders anhört. Genau, und wir sind jetzt schon bei der Countdown-Folge Nummer 6 angekommen und heute möchte ich mit euch über ein bestimmtes Thema reden. Aber bevor wir damit anfangen, habe ich eine generelle Frage an euch. Ich weiß, ihr könnt mir jetzt schlecht antworten, aber ihr könnt mir gerne auf Social Media schreiben und wir können uns gerne darüber austauschen. Meine Social Media Sachen sind über dem Linktree verlinkt, also mein Instagram, TikTok. Ihr findet aber auch meine E-Mail-Adresse etc. Kennt ihr das Gefühl, zu viel zu sagen? Ich habe das ganz oft, wenn ich zum Beispiel neue Leute kennenlerne, dass ich dann versuche, das Gespräch am Leben zu halten irgendwie. Aber auch nicht nur bei neuen Leuten, generell manchmal. Bei manchen Leuten hat man doch das Gefühl, das Gespräch geht nicht voran, wenn man selber nichts sagt. Und man tendiert dann manchmal dazu, irgendwie so viel aus seinem eigenen Leben zu erzählen oder was die letzten Wochen so passiert ist. Hauptsache, man redet. Und kennt ihr das schlechte Gefühl, was man danach manchmal hat, wenn man sich denkt so, boah, hätte man nicht einfach die Fresse halten können? Hätte man einfach nicht weniger reden können oder dann ist es halt einfach mal still. Aber man hat dann manchmal so das Gefühl so, toll, jetzt hat man zu viel von sich verraten und fühlt sich vielleicht auch irgendwie angreifbar oder, ja, keine Ahnung, denkt sich so ein bisschen, ja, war das vielleicht zu viel oder was ist, wenn die Person das weitererzählt oder hier und da, macht sich dann irgendwie komische Gedanken und hat irgendwie ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, jeder war schon mal in so einer Situation und ich möchte in dieser Folge mich so ein bisschen nackig machen und werde so ein bisschen was aus meinem Leben erzählen und ein bisschen über ein intimeres Gesprächsthema reden, was eigentlich gar nicht so schlimm sein sollte, aber ich verstehe und ich weiß, dass für viele Leute Finanzen oder generell Geld so ein Thema ist, worüber man nicht redet. Man kennt das ja auch von zu Hause, dass man das Geld einfach nicht so ein Thema sein sollte, worüber man am Tisch oder mit Freunden jetzt offen drüber reden kann oder sollte, was ich zum gewissen Punkt auch irgendwie verstehen kann, weil man manchmal sich dann auch so ein bisschen, ja, so fühlt, als würde man sich nackig machen. Aber zum anderen auch, weil das ja schon irgendwie was Intimes ist und nicht nur unbedingt eine gute Seite von einem zeigen kann, in dem Sinne von, man kann super gut sparen und hier und da, sondern auch vielleicht eine Charaktereigenschaft zeigen kann oder etwas, was man tut, ein Verhalten, was nicht unbedingt gut ist, wenn man zum Beispiel ja von seinen Schulden oder sowas spricht und andere Leute gar nicht nachvollziehen können, wie sowas entstehen kann oder entstanden ist. Genau, und heute möchte ich so ein bisschen darüber reden und mich so ein bisschen frei davon sagen, nicht immer ja an so einem Punkt zu sein, wo ich mir denke, oh, kann ich das jetzt erzählen oder erzähle ich dann zu viel von mir? Weil manchmal habe ich auch so den Gedanken, ja und jetzt? Was passiert denn jetzt? Wenn ich euch jetzt davon erzähle, wie mein Kontostand aussieht, wenn ich euch jetzt davon erzähle, wie, keine Ahnung, Geldprobleme in meinem Leben eine Rolle spielen, gespielt haben etc., was macht ihr mit dieser Information? Das ist ja nichts, womit ihr mir was anhaben könnt. Wisst ihr, was ich meine? Und ich finde, oft ist man in so einer Situation, wo man sich vielleicht auch denkt, so, warum sollte ich den Leuten das erzählen? Und vielleicht wissen die dann auch zu viel von mir und hier und da. Aber ich denke mir, das ist ein Teil, der mich aber auch ausmacht und der manche Verhaltenszüge von mir vielleicht auch erklären kann. Und gerade weil ich mit diesem Podcast gerne bewirken möchte, dass Leute sich gesehen fühlen, dass Leute andere Leute mehr zu verstehen wissen, auch wenn sie vielleicht selber gar nicht in dieser Situation sind. Aber auch für die Leute, die wirklich darüber nachdenken, Schritte zu gehen, die ich schon gegangen bin und einfach hören wollen, wie das so war und welche Konsequenzen damit einherspielen. Und ja, auch Leute, die das einfach interessiert, wie es ist, ein Leben zu haben wie ich, sage ich jetzt mal. Und ja, von Leuten Geschichten zu hören, wie sie mit Situationen umgehen. Wisst ihr? Und da das mal eine Priorität ist, und ich hoffe, selbst wenn es nur eine Person ist, die sich dann irgendwie gehört fühlt über meinen Podcast oder durch meinen Podcast oder die dadurch eine bessere Entscheidung für deren Leben treffen kann, dann freue ich mich darüber und freue ich mich, dass das dann helfen kann, wenn ich mich hier so ein bisschen nackig mache. Und wie gesagt, ich denke mir, das ist ja nichts, womit man mir was Schlechtes wünschen kann oder irgendwie was Schlechtes draus drehen kann, womit man mir irgendwie komisch kommen kann. Und vielleicht brauche ich das auch einfach für mich selber, um zu sehen, dass nicht jede Information, die man selber über sich preisgibt, etwas Schlimmes ist. Und dass es nicht immer schlimm ist, wenn man versucht, das Gespräch am Leben zu halten. Dass es nicht immer schlimm ist, wenn man vielleicht ein bisschen zu viel von sich erzählt hat, sondern einen das vielleicht auch menschlicher machen kann. Und dass er auch schön ist, weil die andere Person dann dadurch ja auch eine Verbindung aufbauen kann. Ob sie das nun tut oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Aber ja, nicht alles hat eine negative Auswirkung. Eine Meinung, die ich in dieser Folge gerne vertreten möchte, ist, dass Geld glücklich macht. Man sagt ja sehr oft, Geld macht nicht glücklich und das ist nicht die Hauptsache im Leben. Und gewisse Punkte davon kann ich auch absolut verstehen, aber ich bin der Auffassung, dass Geld zu einem gewissen Grad glücklich machen kann. Und warum das so ist, werde ich später noch etwas genauer erläutern. Aber da wir bei der Countdown-Folge Nummer 6 angekommen sind und ich mir vorher schon Gedanken gemacht habe, worüber ich reden werde in den verschiedenen Countdown-Folgen, und die 6 gut zu den 6 Berufswünschen passt, die ich in meinem Leben bis jetzt hatte, dachte ich, rede ich einfach mal ein bisschen darüber mit euch. Und mich würde es auch super interessieren, ob ihr vielleicht Berufswünsche hattet, die nicht so typisch sind oder vielleicht auch gar nicht das sind, was ihr zurzeit anstrebt oder gerade macht. Und ich finde manche Gedankengänge von mir damals ganz lustig und das möchte ich einfach kurz mit euch teilen und danach machen wir mit dem heiß begehrten Thema Finanzen weiter. Genau. Also einer meiner Berufswünsche war eine sehr, sehr lange Zeit Grundschullehrerin. Erst wollte ich halt generell Lehrerin werden, dann hatte ich überlegt, mit welcher Altersgruppe ich mich gerne auseinandersetzen wollen würde. Und ich finde so Jugendliche, die zur Realschule, Hauptschule, Sonderschule, Gymnasium, wie auch immer gehen, fand ich schon ein bisschen anstrengend. Weil ich weiß auch, wie Jugendliche sein können, gerade in der Pubertät. Und ich habe mir gedacht, boah, wenn ich danach dann 40, 50 Jahre oder so in dem Beruf arbeite und dann immer so eine pubertierenden Kinder habe, super anstrengend. Und dann hatte ich ganz lange überlegt, okay, ich möchte aber gerne Leuten was lernen, irgendwie was beibringen, weitergeben, wie kann ich das am besten machen und so Sachen wie im Kindergarten, Erzieherin, Sozialpädagogin mit jüngeren Kindern fand ich nicht ganz so interessant, weil ich mir dachte, dass diese Kinder zwar auch viel lernen können, aber du lernst ja mit denen auf einem anderen Level, wenn ihr versteht, was ich meine. Du kannst ja ganz anders mit denen oder du musst ganz anders mit denen kommunizieren. Und ich glaube, da hat mir das so ein bisschen gefehlt, dieses, dass es auch für mich so einen Anreiz hat oder etwas ist, wo ich dann selber auch noch was lerne. Wisst ihr, was ich meine? Was jetzt nicht heißen soll, dass Erzieher nur rumsitzen und spielen. Also interpretiert das bitte nicht in meine Aussage. Aber ich glaube, dieser Fokus, den ich für mich wollte, dass ich so mehr Wissen mir aneignen kann und das weitergeben kann, da habe ich mich nicht gesehen im Kindergarten. Es ist ja nicht so, dass du denen erzählen kannst von der, Geschichte oder Mathematik oder Medizin oder sonst irgendwas. Du legst ja mehr den Fokus darauf, dass sie sich pädagogisch, dass die Kinder pädagogisch gefördert werden. Und hast ja einfach ganz andere Wege, Mittel, mit denen du mit diesen Kindern kommunizierst. Ihr wisst, was ich meine. Ich brauche das jetzt ja nicht, ne? Ihr wisst, was ich sagen will. Und dann habe ich überlegt, okay, Grundschule ist eigentlich ein ganz cooles Alter, weil da verstehen die, was du von einem willst. Du musst denen auch ein bisschen was beibringen, musst für dich dann auch selber die Themen können, lernen, aneignen. Und manchmal ändert sich das ja auch. Du hast dann nicht nur immer dieselben Formeln, die du lernst, wie vielleicht im Matheunterricht, sondern du kannst ja auch im Musikunterricht verschiedene Stücke dem beibringen, Instrumente, blablabla. Also du hast ja ein ganz anderes Spektrum, in dem du arbeiten kannst. Und da dachte ich mir, cool, das sind auch Kinder, mit denen du richtig kommunizieren kannst, mit denen du reden kannst. Und nicht so wie mit Kindergartenkindern, die dann gar nicht verstehen, wenn du irgendwie was sagst. Oder, ich möchte denen jetzt nicht zu viel Können abschreiben, aber ihr wisst, was ich meine. Die Kinder sind einfach ein bisschen älter und mit denen kann man ein bisschen mehr anfangen, sag ich jetzt mal. Und das war ganz lange in meinem Kopf, dass ich Grundschullehrerin werden möchte. Und ich hatte damals in der Grundschule auch eine richtig, richtig, richtig tolle Grundschullehrerin. Shoutout an Frau Doll. Die war echt super. Die hat einen so geprägt, also wirklich bis heute habe ich irgendwie so sie in meinem Kopf, wenn ich das jetzt so sagen kann. Und die hatte so einen positiven Einfluss auf mich. Das ist schon sehr, sehr krass. Und das hat man ja auch öfter, wenn man sich jetzt mit Freundinnen unterhält, dass man sich zurückerinnert an die Grundschullehrerin, also viele, und sich auch positiv zurückerinnern. Und das fand ich immer schön, den Gedanken, dass ich so einen positiven Fußabdruck in dem Leben eines Menschen hinterlassen kann. Und dann habe ich ja nach dem Abitur ein FSJ gemacht, in der Grundschule und im Hort. Und da habe ich aber für mich gemerkt, da hatte ich auch eine Klasse zum Beispiel, die ich auch unterrichtet habe, auch alleine unterrichtet habe. Oder in der Hortgruppe, wo ich so Hausaufgabenbetreuung gemacht habe oder Nachmittagsprogramme. Und da habe ich für mich gemerkt, das war super schön und ich will diese Zeit auch gar nicht missen. Aber das wäre nichts, was ich für immer machen könnte. Ich habe auch in der Kirche angefangen, eine kleine Gemeinde in Anführungszeichen zu gründen. Also während der Gottesdienst lief mit den Eltern etc. habe ich mich um die Kinder gekümmert und versucht, denen irgendwie so spielerisch auch die Bibel näher zu bringen und mit denen Unterricht zu machen quasi, sodass die nicht nur in dem Raum sind und die ganze Zeit rumschreien und spielen und gar nicht wissen, was abgeht, sondern mein Fokus war da eher zu sagen, okay, die sind jetzt auch hier und verbringen Zeit in der Kirche. Dann können wir diese Zeit doch auch nutzen, dass die auch was lernen. Auch wenn das nicht auf dem Level ist wie unsere Eltern drüben in dem Kirchensaal, sage ich jetzt mal. Aber auch spielerisch kann man Kindern ja was beibringen. Und da waren Kinder im Alter von 2 Jahren bis 16 circa. Und ich war ja auch sehr jung. Und es war eine Challenge, die ich meiner Meinung nach aber ganz gut gemeistert habe. Es hat auch richtig Spaß gemacht. Wir haben auch ein Theaterstück aufgeführt etc. Also ich hatte wirklich Spaß. Aber ich habe durch diese Erfahrungen gemerkt, dass es nicht etwas ist, was mich für immer glücklich machen würde. Ich brauche irgendwie so einen Anreiz, ich brauche irgendwas, wo ich das Gefühl habe, ich lerne stetig irgendwas Neues und da ist auch Raum, irgendwas Neues zu lernen. Weil wie ihr wisst, Grundschullehrer haben ja auch eine Richtlinie an gewissen Themen, die sie unterrichten sollen. Und in Mathe wird es immer dieselben Formeln geben, da wird sich jetzt eigentlich nichts verändern. Man wird immer diesen gleichen Ansatz haben. Und natürlich hast du jedes Jahr neue Schüler vielleicht, die auch andere Charaktere haben und wo du anders jemandem was beibringen kannst. Aber im Prinzip ist der Kern immer gleich. Und da habe ich mich irgendwie nicht gesehen, wisst ihr? Und deswegen war dieser Wunsch, Grundschullehrerin, auch irgendwann, nicht mehr da. Eine Zeit lang wollte ich auch Anwältin werden. Und da wurde mir aber ganz schnell klar, dass ich gar nicht in der Lage bin, eine gute Anwältin zu sein. Da muss man manchmal auch ehrlich mit sich selber sein, aber ich glaube, ich wäre zu empathisch, zu emotional, zu menschengebunden, wenn man das so sagen kann. Weil ich habe immer das Gefühl, da kommt dann jemand, irgendwie so ein, keine Ahnung, Massenmörder und erzählt mir, er hat das für die Familie getan und verteidigt und bliblablub und packt das so ein bisschen in Watte und hat Gründe, die ich leicht nachvollziehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ich verfalle dann schnell in so einen Punkt, wo ich mir denke, oh, die Person tut mir leid und er hat es doch nur für die Familie getan und hier und da. Und ich glaube auch, dass ich manchmal vielleicht auch zu naiv wäre für diesen Beruf, um, ich glaube, man könnte mich da ein bisschen gut verarschen, wenn man das gut verpackt, sage ich jetzt mal. Und manchmal hast du ja auch Leute, die du vielleicht vertreten musst, wenn du jetzt zum Beispiel Staatsanwältin wirst oder hier und da, von denen du nicht so überzeugt bist oder die du, wenn du selber entscheiden dürftest, vielleicht nicht unbedingt die verteidigen würdest. Wisst ihr, was ich meine? Und da gab es so viele Punkte, wo ich mir denke, oh, das könnte ich nicht. Vielleicht wäre es in der Umsetzung auch ganz anders gewesen. Und Ich wäre nicht so naiv gewesen und ich hätte mich nicht einlullen lassen und ich hätte nur Mandanten, wo ich mir denke, okay, den glaube ich, den vertraue ich und ich glaube auch als Anwalt kann man sehr viel Gutes tun. Aber nee, das war mir zu unsicher. Und ich habe gedacht, das ist so ein Beruf, da sehe ich mich dann auch irgendwie nicht drin. Und ich glaube, ich würde auch viel zu viel mit nach Hause nehmen. Und ja, der Wunsch war dann auch irgendwann nicht mehr da. Eine Zeit lang wollte ich auch Superstar werden. Ich glaube, jeder hatte mal so eine Phase, wo man irgendwie berühmt werden wollte, sei es über eine Sportart, über Schauspiel, über Gesang. Und ich weiß noch, dass meine Mutter mich bei König der Löwen angemeldet hat und ich auch angenommen wurde und dann in so eine Art, ja, Vorbereitungsraum, wenn du das so sagen kannst, gekommen bin. Und wir dann schon so ein bisschen Gesangsübungen gemacht haben und die einfach so ein bisschen geschaut haben, auf welchem Level wir sind. Und ich weiß auch noch, dass es eine Runde gab, wo man dann singen sollte. Man durfte sich seinen eigenen Song aussuchen und wurde dann auf dem Klavier begleitet. Und da war ich leider etwas unvorbereitet und wusste nicht genau, was ich singen soll und hatte dann auch ewig überlegt und hatte die anderen erstmal singen lassen. Und ich weiß noch, dass ich mit vollem Elan die deutsche Nationalhymne gesungen habe, weil das irgendwie in dem Moment der einzige Song war, der mir in den Kopf kam. Es war ein lustiger Moment, der hat sich bis heute eingeprägt. Und dann wurde ich da auf dem Klavier begleitet und alle waren total begeistert. Aber ja, war vielleicht nicht meine Glanzleistung. Aber ich finde im Nachhinein, wenn ich so zurückdenke, eigentlich ganz süß den Gedanken, wie kein Porsche da steht und ja, die Nationalhymne singt. Genau, ich habe aber nicht bei König der Löwen mitgemacht. Das war die erste und die letzte Vorbereitungsrunde, bei der ich dabei war, weil ich aus familiären Gründen dann nach Ghana reisen musste. Und dadurch war der Traum dann futsch. Aber es war auch irgendwie okay für mich. Und danach hatte man trotzdem immer noch so ein paar Allüren und wollte irgendwie Sängerin werden oder sonst irgendwas. Aber ja, dazu ist es nicht gekommen, was auch vollkommen fein ist. Und ich glaube, den Berufsweg, den ich jetzt einschlage, damit bin ich absolut zufrieden. Und das ist auch eine große Passion von mir und das wollte ich auch schon ewig lang. Das ist auch gut und ich bin froh, dass ich kein Superstar bin, weil ich glaube auch, dass das seine Schattenseiten hat und nicht nur Glanz und Glamour ist. Deswegen passt das für mich. Eine Zeit lang wollte ich auch Rechtsmedizinerin werden. Ich habe nämlich auch ein Praktikum in der Pathologie gemacht. Das fand ich auch super interessant und ich habe mich schon immer, schon von klein auf für True Crime und so Krimi-Sachen, Thriller und sowas interessiert, in Buchform, Film, wie auch immer, Podcast. Und das war eine lange Zeit ein Gedanke, den ich hatte, weil ich mir dachte, ich möchte irgendwie, also es war immer in meinem Kopf, dass ich gerne was an die Welt zurückgeben möchte, was für die Menschen tun möchte. Und ich habe immer nach einem Beruf gesucht, bei dem sowas irgendwie möglich ist. Und als Rechtsmedizinerin habe ich gedacht, für die Leute, die dann versterben, die getötet wurden und keine Möglichkeit haben zu sagen, was passiert ist, dass man da für die Menschheit einfach mithilft bei der Aufklärung von einem Kriminalfall im Sinne von den Täter fassen und die Menschheit vor einer bösen Person bewahren, sage ich jetzt mal ganz einfach, aber auch für die Familie, um denen die Gewissheit zu geben, was wirklich passiert ist und was die Person in den letzten Stunden vielleicht auch durchmachen musste und einfach um ein bisschen Klarheit zu schaffen. Natürlich bringt das auch Schmerz zur Familie und das war mir damals auch bewusst. Aber ich habe gedacht, dass dieser Aspekt, dass du für Klarheit sorgst und für eine Sicht in einem vernebelten Tunnel, wenn du es so sagen kannst, was Gutes tust. Genau, das war so mein Hintergedanke und ich fand es halt super interessant und ich habe mich ja schon immer so ein bisschen auch fürs Medizinische interessiert. Aber ich weiß noch, dass ich das meiner Mama verkündet habe, auch mit dem Praktikum in der Pathologie. Und die ist aus allen Wolken gefallen. Also, ich weiß nicht, ob das an unserer Kultur liegt, Ich glaube, das ist ein großer Aspekt, der damit einhergeht, aber natürlich auch an dem Charakter meiner Mama, denn sie befasst sich nicht so gerne mit dem Tod, was ich absolut nachvollziehen kann, wie viele Menschen vielleicht auch da draußen. Und ich glaube, dieser kulturelle Aspekt spielt da auch mit rein und ja, auch einfach diese Angst irgendwie von ihr, dass ich da irgendwas mit nach Hause nehme, böse Energien oder generell, dass ich mich so viel da mit diesem Tod beschäftigen muss, war etwas, was sie nicht so toll fand, obwohl sie mich nicht so gesehen hat. Und für mich war der Entschluss, der stand aber fest, dass ich trotzdem das Praktikum in der Pathologie machen möchte und das gerne ausprobieren möchte. Und das war auch super interessant. Und natürlich gab es auch so Sachen, wo man sich so ein bisschen dran gewöhnen muss, zum Beispiel an den Geruch oder wie bestimmte Organe dann aussehen, die zum Beispiel mit Krebs befallen sind, etc. Aber das war etwas, woran ich mich schnell gewöhnt habe und was ich super interessant fand. Aber es hat noch nicht diesen Kick gehabt. Wisst ihr, was ich meine? Es war cool, aber irgendwas hat gefehlt. Und das habe ich auch später gefunden, wie ihr wisst, darüber rede ich gleich. Aber ein Wunsch, den ich noch hatte, mein fünfter Berufswunsch, und das war jetzt nicht chronologisch, das ist einfach aufgezählt, war Stripperin. Ich wollte eine Zeit lang Stripperin werden. Ganz anderer Gedanke, den ich da hatte, oder ein Gedankengang, weil ich mir dachte, boah, das ist so leicht verdientes Geld. Und es macht doch Spaß, coole Musik, ein bisschen Dancen. Und man hat sich das, glaube ich, ein bisschen schöner geredet oder entspannter geredet, als es vielleicht auch ist. Und ich dachte mir so, ja, pff. Ich bin generell eine Person, die sehr offen mit meinem Körper umgeht, sage ich jetzt mal. Also ich habe da kein Problem mit, wo andere vielleicht schon... Na, wie beschreibe ich euch das jetzt? Wie erkläre ich euch, wie ich bin? viele meiner Freundinnen wissen, dass ich sehr offen bin, was meinen Körper angeht, wie gesagt. Und dass ich kein Problem habe, keine Ahnung, nackig durch den Flur zu flitzen, wenn da Freundinnen von mir sitzen. So, ich denke mir, ja, was guckt ihr mir denn ab? Also ihr habt auch einen Po wie ich, ihr habt auch Brüste wie ich. Und nun, wisst ihr, was ich meine? Und auch generell bin ich da so ein bisschen... entspannter, würden manche Leute sagen, weil ich mir denke, ja, jeder Mensch hat ja diese Körperteile und auch wenn es vom anderen Geschlecht ist, man weiß, ja, also wisst ihr, was ich meine? Für mich ist das nichts so Großes, wo man jetzt sich verstecken muss oder unwohl fühlen muss, so jeder hat einen Körper, jeder kann froh sein über seinen Körper, stolz sein auf seinen Körper und es ist jetzt nicht so, dass ich raus in die Welt gehe und jedem mich präsentiere, versteht mich nicht falsch. Aber ich habe nicht dieses Schamvolle, was meinen Körper angeht. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, das hat auch viel mit meiner Erziehung zu tun, mit meiner Aufbringung, vielleicht auch mit der Kultur. Ich denke mal, das spielt auch einen großen Punkt rein. Genau, bei uns war das jetzt nie so ein Thema, dass man sich irgendwie schämen musste oder dreimal um die Ecke geguckt hat, ob da irgendjemand ist und dann schnell mit Handtuch in sein Zimmer gerannt ist oder sonst irgendwas. Man ist einfach entspannt. So, wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und für mich damals war der Gedanke so, ja, man zieht sie ja auch nicht komplett aus. So, man hat ja meistens Unterwäsche an. Wenn ich am Strand bin, trage ich auch ein Bikini. Und das ist ja fast dasselbe. Und dann drehe ich mich einmal um diese Stange und dann ist gut. Und dann habe ich an dem Abend, keine Ahnung, 500 € verdient. Ist doch alles Chico. Aber... wie ihr euch denken könnt, war das ein Hirngespinst von mir und das war nicht etwas, wo ich sagen würde, das mache ich jetzt mein Leben lang, das erfüllt mich, damit bin ich glücklich, da können meine Eltern stolz auf mich sein, versteht mich nicht falsch, alle Leute, die in diese Branche gehen oder so etwas machen, haben nichts, wofür sie sich vielleicht auch schlecht fühlen sollten, weil es natürlich auch andere Beweggründe gibt, warum man so einen Beruf wählt. Und meine Eltern sind sehr unterstützend. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass ich sie groß enttäuschen kann, besonders von meiner Mutter, was sehr schön ist. Die hat mir sehr früh mit auf den Weg gegeben, dass sie mich in jeder Berufswahl unterstützen würde. Aber glaubt man nicht, dass wenn ich gesagt hätte, dass ich Stripperin wäre, dass meine Mom richtig cool und entspannt gewesen wäre. Aber ja, ich will ja gar nicht viel drum herum schnacken. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit aussagen möchte. Aber für mich war das, wie gesagt, ein kleiner Ausflug der Gedanken und das habe ich natürlich nicht umgesetzt, wie ihr wisst. Also alles gut. Ich finde es auch ganz interessant, weil als diese OnlyFans-Welle angefangen hat, hat, glaube ich, jeder mit diesem Gedanken gespielt, boah, das ist so einfach verdientes Geld. Gerade wenn man so in den Medien gesehen und gelesen, jetzt wollte ich es gleichzeitig sagen, wie schnell und wie einfach die Leute damit Geld verdienen, dass das so unnormal ist. Und ja, das schnelle Geld, das will jeder ja irgendwie. Und viele haben, glaube ich, auch mit dem Gedanken gespielt, dass diese Anonymität einen so ein bisschen auch schützen kann. Aber was auch sehr schnell klar geworden ist, dass man mit Anonymität auch nicht unbedingt so eine Kundenbasis vielleicht aufbauen kann. Und meistens, dass ja Leute sind, die schon im Rampenlicht stehen, sage ich jetzt mal, die schon irgendwie Superstars sind, Sänger, Rapper, was weiß ich, oder irgendwie Influencer sind. Und bei denen es vielleicht einfacher ist, sowas anzukündigen und einen Kundenstamm aufzubauen, weil es natürlich da zwischen auch Leute gibt, die das interessiert, wie die Person vielleicht, ne, ja, in Unterwäsche aussieht oder sonst irgendwas. Und dass das für jemanden, der jetzt nicht so einen Einfluss hat in der Welt, also Influencer ist oder irgendwie Sänger, bliblablub, irgendwie berühmt ist, dass vielleicht nicht so einfach ist, an so schnelles Geld zu kommen. Und ich glaube, der Gedanke ist ganz schnell verschwunden, weil viele einfach nur dieses schnelle Geld gesehen haben. Und ich weiß auch noch, dass ich im ersten Semester oder zweiten oder im ersten Jahr irgendwie, hatte ich mit ein paar Kommilitonen, mit Medizinstudenten auch so ein bisschen gewitzelt und drüber gesprochen, ja, damit könnte man sich ja auch das Studium finanzieren, man könnte das ja alles ohne Gesicht machen. Und dann gab es auch einen Mitkommiliton, der gesagt hat, yo, ich leite das alles für euch, ich mach das und bin so ein bisschen euer Manager, was man jetzt vielleicht auch als Pimp betrachten könnte. Und ich weiß noch, dass wir da saßen und über Geld gesprochen haben und uns gedacht haben, boah, das ist das Ding, das ist die Idee. Keine Panik, ich habe es nicht getan. Es war halt nur ein Hingespinst. Und wie oft man auch mit Freundinnen darüber gesprochen hat, ja, ein paar Fußbilder und dann verdienst du dir da in der Woche, keine Ahnung, 200, 300 Euro. Und dann ist gut, weiß ja keiner, dass du das bist, bla bla bla. Jeder hatte schon den Gedanken. Ich kenne auch jemanden, der mir erzählt hat, dass ein Kumpel von dem mit Fußbildern Geld verdient, also auch ordentlich Geld verdient über OnlyFans. Und ja, fand ich auch ganz interessant, denn es gibt natürlich auch Männer, die mit dem Gedanken spielen oder die diesen Weg gehen können. Und ja, ich finde es einfach wild, weil das einfach so ein Thema war, das war auf einmal präsent, das war einfach für alle da. Jeder hat so drüber gesprochen, jeder hat so fantasiert, jeder hat so über diesen, ja, großen Geldaspekt gesprochen und krass irgendwie, ne? Also, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, auf jeden Fall habe ich es nicht getan, ich bin keine Stripperin geworden. Manchmal witzel ich trotzdem damit rum, dass ich so mein Geld verdiene, aber nein, es ist nicht so. Und jetzt kommen wir zu meinem sechsten und letzten Berufswunsch, den ich gar nicht so lange ausführen muss und werde. Zahnärztin. Ich hatte ja auch schon in der ersten Folge, in Countdown Folge 9, darüber gesprochen, dass ich auch verschiedene Praktika gemacht habe und darunter war auch ein Praktikum beim Zahnarzt. Und es hat mir super gefallen und das war so ein Beruf, wo ich mir dachte, ich kann das verbinden, dass ich mit Kindern arbeiten kann. Ich kann das verbinden mit dem Gedanken, dass ich stetig Wissen mir aneigne, weil manchmal, klar, auch wenn mich die Prüfungsphasen manchmal stressen und das Ganze gelerne und so, aber ich habe sehr oft Phasen, wo ich mir denke, geil, da habe ich Bock drauf, ich habe Bock, was zu lernen. Ich finde es cool, wenn ich dann meine Anki-Karten durchgegangen bin und alles verstanden habe und die so blitzschnell durchgehen konnte oder meine Quizlet-Karten, mir dachte, boah, geil, ich habe es mir gemerkt, ich habe es drauf, wenn ich eine gute Note zurückkriege und mir denke, gewisse Sachen haben sich auch so eingeprägt im Sinne von nicht so dieses Bulimie-Lernen, du lernst es einmal kurz, schreibst eine gute Note und dann kotzt du alles wieder aus und hast vergessen, was du gelernt hast, sondern wirklich so Sachen, die hängen geblieben sind oder auch Sachen, die du auf dein Leben übertragen kannst, wo du so, als wir zum Beispiel Pathophysiologie hatten, da gab es mal eine Geschichte oder ein Thema in dem Unterricht, wo ich mir dachte, boah, das kannst du so auf dein Leben anwenden und deswegen reagierst du so und deswegen macht dein Körper dies und das und bla bla. Und ich dachte mir so, geil, weißt du, das erfüllt mich, das finde ich cool, weil es auch nie einen Punkt geben wird, wo du ausgelernt hast und wo du so denkst, so, okay, das habe ich jetzt drauf, das kann ich und das bringe ich jetzt anderen Leuten bei oder das wende ich an und das war's jetzt. Da gibt es immer irgendwie eine Entwicklung, da gibt es immer irgendwie Sachen, die neu dazukommen und das ist so ein Anreiz, wo ich mir denke, cool. Man kann aber auch sowas Handwerkliches so ein bisschen machen. Also es ist nicht nur, dass ich nur mein Wissen abrufe und das jemandem erkläre, sondern es wird ja viel Wert darauf gelegt, dass ich auch das handwerklich umsetzen kann, was ich theoretisch in meinem Kopf drauf habe. Und das ist auch super. Und ich habe auch in der Praxis gearbeitet, bei der eine von den Chefs, also eine Zahnärztin, auch einmal in der Woche an der berufsbildenden Schule unterrichtet hat und ZFAs ausgebildet hat. Und auch dieser Gedanke, dass diese Tür mir auch noch offen steht, dass ich trotzdem unterrichten könnte, das war super. Das war alles, was ich wollte, kombiniert in diesem einen Beruf. Und natürlich, was nicht der Hauptaspekt war, aber ich hatte halt Glück, dass dieser Beruf, den ich so gerne machen wollte, auch einen guten finanziellen, ja, eine gute finanzielle Sicherheit mit sich bringt. Und dadurch habe ich für mich gedacht, das ist so ein Beruf, der alle meine Bedürfnisse und Wünsche an einen Beruf, den ich später ausüben möchte, erfüllt. Und das ist ja perfekt. Super. Genau, und dann bin ich diesen Weg weitergegangen. Und wie ihr wisst, die Ausbildung zur ZFA, blablabla, erzähle ich auch nochmal irgendwann ganz ausführlich für die Leute, die das interessiert. Aber das war sowas, wo ich mir dachte, geil, da habe ich wirklich was gefunden, was mich glücklich machen wird. Und das ist auch nicht für jeden, ne? Also man darf nie vergessen, oder ich werde es nie vergessen, dass nicht jeder diesen Punkt hat, wo er sich denkt, boah, geil, krass, das will ich jetzt mein Leben lang machen, das macht mir Spaß. Da verliere ich auch nicht die Lust und selbst wenn da Tage sind, die scheiße sind oder anstrengend sind, da hat man trotzdem Bock drauf. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist irgendwie ein Geschenk, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, das hat nicht jeder in dieser Welt. Und ich bin sehr froh, dass ich einer der Personen sein kann, wo ich mir sagen kann, ich bin mir sicher mit meiner Berufswahl, ich bin froh mit dem Weg, den ich gehe. Und ich bin mir absolut zu 1000 Millionen % sicher, dass ich diesen Weg gehen werde, dass ich erfolgreich sein werde und dass ich glücklich sein werde. Und das ist ja perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Also ja, das zu meinen 6 Berufswünschen. Und jetzt kommt das Thema, auf das ihr alle gewartet habt, und zwar Finanzen. Ich will das gar nicht so groß ausbreiten. Ich werde euch jetzt nicht jede Transaktion auf meinem Konto erzählen, versteht mich nicht falsch. Aber ich möchte euch einen kurzen Einblick geben, denn dieser Wunsch, den ich habe, Zahnärztin zu sein und diesen Weg, den ich über diese letzten Jahre gegangen bin, von der Grundschule über Realschule, über BBS, über ZFA-Ausbildung, bliblablub, birgt auch Finanzen und bringt finanzielle Sorgen mit sich. Und darüber rede ich mit euch jetzt. Ich komme aus einer Migrationsfamilie und ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Für mich ist es ein sehr großes Privileg, zu studieren. Medizin bzw. Zahnmedizin zu studieren und dass ich hier im Ausland an einer Uni meinen Weg gehen kann und meinen Berufswunsch verfolgen kann. Und das ist absolut nicht selbstverständlich und für mich ein sehr, sehr großes Privileg. Und besonders an dieser Uni, an der ich jetzt bin, also an der Vilnius University, ist mir vieles klar geworden. Besonders in den Anfangsmonaten, in den Anfangssemestern habe ich verschiedene Leute kennengelernt. Und da ihr wisst, dass die Studiengebühren sehr hoch sind, also wie gesagt pro Semester zahlen wir 6.500 Euro circa. Und das ist eine Summe, die ist nicht so mal eben. Das brauche ich euch nicht sagen. Und gerade zu Beginn war das für mich ein Punkt, wo ich echt überlegt habe, ist das ein Schritt, den du gehen möchtest? Ist das eine finanzielle Verpflichtung, die du eingehen möchtest? Denn für mich gibt es nicht die Möglichkeit, dass meine Eltern meine Studiengebühren komplett für mich bezahlen und dann noch die Miete und mich finanziell dazu noch hier unterstützen. Das ist nicht im Rahmen der Möglichkeit. Und für mich bedeutete das, dass ich hierher komme, dass ich Schulden machen werde, dass ich mich auf einer Abwärtsspirale befinden werde und diesen Weg gehen muss, um meinen Traum zu erfüllen. Und das war sehr lange ein Punkt, an dem ich mit mir gehadert habe und überlegt habe, ob ich das machen möchte. Aber meine Mutter hat schon immer zu mir gesagt, und da bin ich sehr froh drüber, dass sie mir das mit auf den Weg gegeben hat, dass das Geld etwas Weltliches ist und etwas ist, was mich nicht von meinen Träumen abhalten sollte und dass es etwas ist, was man überwinden kann, wenn man das, ich versuche das jetzt gerade hier auf Deutsch zu translaten, wie sie es mir gesagt hat, aber so ein bisschen einfach, dass ich verstehe, dass das Geld mich nicht ausmachen sollte und dass das Geld mich nicht daran hindern sollte, meinen Wunsch nachzugehen. Und das hat letztendlich diesen Anreiz gegeben, für mich zu entscheiden, ich komme hierher und ich mache das mit dem Hintergrund, dass ich weiß, dass ich erstmal Schulden machen werde. Und dass es eine sehr schwierige finanzielle Lage für mich sein wird in den nächsten 5 Jahren. Und dass es etwas ist, woraus ich rauskommen werde. Hoffentlich, aber ich werde es. Aber es ist ja auch nicht ohne finanzielle Sorgen zu haben. Und mir ist ganz schnell bewusst geworden, dass viele Kommilitonen, die mit mir hier studieren, gar nicht so eine Sorgen haben und gar nicht so eine Gedanken haben. Und das finde ich auch sehr schön, dass die die Möglichkeit haben, unterstützt zu werden von ihren Eltern, dass sie nicht unbedingt finanzielle Sorgen haben. Und das ist auch etwas, worum ich einige nicht unbedingt beneide, aber wo ich mir denke, bitte schätzt euch glücklich, bitte seid froh, dass ihr diese Chance habt, denn das hat nicht jeder. Ich weiß, dass ich hier angefangen habe und als es losging mit StudiMed, da kamen schon die ersten finanziellen Sachen, wo ich mir dachte, Alter, was machst du hier? Denn bei StudiMed ist es so, wie ich in der ersten Folge auch schon erwähnt habe, dass du den als Vermittlungsgebühr die 2 Semestergebühren zahlen musst von der Uni, an der du angenommen wirst. Sprich, 6.500 Euro pro Semester hier in Vilnius an der Uni. Das heißt, für ein Jahr zahle ich 13.000 Euro. Das heißt, Vermittlungsgebühren sind 13.000 Euro an StudiMed. Dann habe ich noch zusätzlich eine Versicherung abschließen müssen, beziehungsweise habe ich es getan, weil ich mich damals im Zuge meiner Bewerbung an den ausländischen Unis habe ich mich auch in Deutschland beworben und ich habe mich noch in Wittenherdecke beworben, was ja jetzt nicht über diesen Bewerbungspool mitläuft, da musst du dich ja separat bewerben. Und da ist es so, dass ich eine Versicherung abschließen konnte oder musste, falls ich in Wittenherdecke oder an einer Uni in Deutschland, an einer staatlichen Uni angenommen werde, dass ich dann diese Vermittlungsgebühren von 13.000 Euro nicht bezahlen muss. Dazu musste ich die Versicherung abschließen, die mich dann 2.000 Euro gekostet hat. Also einmal 1.000 Euro als Versicherung für, wenn eine staatliche Uni in Deutschland mich annimmt. Und dann nochmal 1.000 Euro zusätzlich, wenn Wittenherdecke mich annimmt, aber zusätzlich zu den 1.000 Euro, die ich bezahlen müsste für eine staatliche Uni. Wisst ihr, was ich meine? Sprich, 2.000 Euro. Und das war schon so ein Punkt, wo ich mir dachte, Alter, 2.000 Euro ist nicht mal eben für mich. Denn ich hatte schon immer finanzielle Sorgen, Probleme, beziehungsweise musste ich mir über Geld immer Gedanken machen. Seitdem ich meinen ersten Groschen verdient habe, es war immer ein großer Faktor. Denn ich habe versucht, meine Mutter zu unterstützen, viel zu unterstützen und habe auch in meinem FSJ über die Hälfte abgegeben. Ich habe über die Ausbildung einen großen Teil abgegeben, um meine Mutter, wie gesagt, finanziell zu unterstützen, um ihr zu helfen mit der Miete, generell mit anderen Kosten, die aufkommen. Und da musste ich mir immer überlegen, weil ich natürlich selber auch Ausgaben hatte, wie ich mit meinem Geld umgehe. Und zu dem Zeitpunkt, als ich mich beworben habe, habe ich gearbeitet und auch noch Schulden von früher gehabt, die sich so über die Jahre ergeben haben. Und da könnte ich jetzt auch noch mal ein Buch drüber schreiben. Aber wie gesagt, an dem Punkt war auch etwas, wo ich auch noch mit meinem Geld rechnen musste und überlegen musste, wie ich es ausgebe. Und dann kam Schlag auf Schlag diese 2.000 Euro, die sofort fällig waren, als ich das unterschrieben habe, auf mich zu. Zu dem gleichen Zeitpunkt war auch, dass es einen Vorbereitungskurs gab für die Uni in Vilnius zum Beispiel, wo man dann ein Wochenende in Köln war das, glaube ich, verbracht hat und so ein bisschen vorbereitet wurde auf diese Aufnahmeprüfung. Und da musste ich dann halt auch Verpflegung, ich musste hinkommen, ich musste das Hotelzimmer bezahlen etc. Man hätte auch noch irgendwelche Bücher kaufen müssen, die ich nicht gekauft habe, weil ich Geld sparen wollte an dieser Stelle. Und das waren so Kostenfaktoren, die auf einmal auf mich zukamen. Und da musste ich ja auch noch Bewerbungsgebühren bezahlen für die Unis. Ich habe mich dann aber in dem Zuge erkundigt, wie ich finanzielle Unterstützung bekommen kann und habe die Chancen-EG entdeckt. Und bei denen ist es so, dass sie mit einem Mehrgenerationsvertrag arbeiten, wie zum Beispiel die Uni Wittenherdecke, was mich auch sehr gereizt hat an der Uni. Das heißt, du zahlst erstes Geld zurück, sobald du arbeitest. Und dann zahlst du es auch nur anteilig zurück. Also die gucken dann, was ich verdiene. Und dementsprechend muss ich dann einen gewissen Betrag zurückbezahlen. Das ist in dem Sinne gut, falls ich jetzt mit meinem Studium fertig bin und nicht sofort einen Job bekomme, stehen die jetzt nicht nach dem Abschluss, Tag 1, stehen die da vor der Tür und wollen sofort ihr Geld haben, sondern die passen das dementsprechend an. Oder wenn ich dann erstmal sage, okay, ich finde zum Beispiel keinen Job als Zahnärztin, ich arbeite jetzt erstmal als ZFA, dass ich dann nicht monatlich, keine Ahnung, 1500 bezahlen muss, sondern die passen das dann an dem Gehalt an, was ich als ZFA verdiene, dass ich dann anteilig schon mal was zurückbezahle. Und das war sehr gut und ich war sehr froh, dass es so eine Möglichkeit gibt. Da musste man sich aber auch bewerben. Da war dann auch erstmal die Frage, kriege ich den Platz, wie finanzieren die mich? Und da war es so, dass du die Rechnung von der Uni einreichst für die Semestergebühren und die das dann direkt an die Uni überweisen. Also es ist nicht so wie beim Kredit, dass du monatlich zum Beispiel eine gewisse Summe bekommst oder dass du generell eine große Summe von, keine Ahnung, 10.000 Euro bekommst und die dann frei verfügen kannst und machen kannst, was du willst, sondern wirklich, dass sie die Studiengebühren bezahlen. Okay, damit war die erste Sorge erstmal so ein bisschen eingepuffert, sage ich jetzt mal, weil ich musste dann natürlich erstmal Wochen abwarten, wie das Bewerbungsverfahren lief, ob ich überhaupt angenommen werde und überhaupt diese finanzielle Unterstützung bekomme und hatte natürlich dann trotzdem diese Sorge, was ist, wenn die mich ablehnen, wie bezahle ich dieses Studium? Das wäre ja dann die nächste Sache, weil ich habe zwar gearbeitet, aber jetzt ja auch nicht 20 Jahre Berufserfahrung und einen festen Job und unbefristeten Vertrag etc., dass ich jetzt zur Bank hätte gehen können und sagen können, so, yo, ich mache jetzt ein Studium, kostet fast 70.000 Euro, habt ihr Bock, mir Geld zu geben? Und dann hätte ich ja auch noch Geld gebraucht, um so zu überleben. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen war das über Wochen ein großer Faktor, wo ich mir dachte, uff, wie mache ich das? Zum Glück wurde ich bei der Chancen-AG angenommen, konnte damit die Semestergebühren bezahlen. Zu dem Zeitpunkt haben die aber einen Verfügungsrahmen gehabt, der mich jetzt nur 3,5 Jahre finanziell unterstützt hätte. Und da war dann der nächste Punkt, was mache ich mit den restlichen 1,5 Jahren? So, und das war so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, das ist eine Sorge, die verschiebst du auf später. Aber ihr merkt, es ist immer ein finanzieller Druck da gewesen, war schon das richtige Wort. Und für mich war es jetzt gut, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, dass der Verfügungsrahmen erhöht wurde und ich jetzt über einen längeren Zeitraum klarkomme, aber immer noch nicht über das ganze Studium. Und das ist immer noch ein Punkt, wo ich mir denke, wenn ich da jetzt stehe, ich habe 4 Jahre rum, und ich muss noch ein Jahr bezahlen, 13.000 Euro auf einmal, wie mache ich das? Weil das ist eine Summe, die schon deutlich besser klingt als 65.000 Euro. Und das war ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, meine Eltern haben gesagt, sie versuchen so viel es geht zu sparen, dass wir irgendwie damit hinkommen. Ich hoffe, dass ich dann vielleicht noch die Möglichkeit habe, den Verfügungsraum noch etwas zu erhöhen oder einen Kredit zu bekommen oder irgendwas. Aber ihr merkt, es ist ein Punkt, der ist noch nicht hundertprozentig geklärt und der ist immer noch präsent. Dann dürft ihr nicht vergessen, wie gesagt, die Vermittlungsgebühren von StudiMed, die stehen auch an und eigentlich waren die sofort fällig, nachdem man eine Zusage bekommen hat bzw. an der Uni angefangen hat. Und StudiMed ist einem da so ein bisschen entgegengekommen, dass du hättest sagen können, okay, du brauchst noch etwas Zeit, ein halbes Jahr etc., bla bla, kannst mit denen sprechen, aber das Geld ist trotzdem fällig. Und da ich wusste, dass auch in einem halben Jahr nicht dieser Punkt kommen wird, wo ich sagen kann, okay, das kann ich jetzt abbezahlen, habe ich um eine Ratenzahlung gebeten. Da dürft ihr aber immer nicht vergessen, da kommen Zinsen dazu und ich muss jetzt pro Quartal immer 500 Euro bezahlen. Und das ist auch nicht mal eben. Dann kam noch dazu, dass ich überlegen musste, wie überlebe ich überhaupt in Litauen? Also meine Lebenserhaltungskosten, wie mache ich das? Woher bekomme ich das Geld? Wie gesagt, meine Eltern haben jetzt nicht einen Beruf, wo die sagen können, zack, ich gebe dir jeden Monat 3.000 Euro, alles gut, Baby. Okay, Baby, ja, ihr wisst, was ich meine. Aber das war auch so ein Punkt, den ich bedenken musste und habe mich dann fürs Auslands-BAföG beworben. Habe da auch ewig gebetet und gehofft, dass das alles klappt. Aber BAföG ist, wie drücke ich das nett aus? BAföG halt, ne? Es ist vom Staat. Es geht über bestimmte Ämter, wo du Formulare einreichen musst. Und ich glaube, in Deutschland brauche ich da gar nicht mehr viel zu sagen. Ihr wisst, wie das laufen kann. Und bei meinem ersten BAföG-Antrag musste ich 7,5 Monate warten, bis ich eine Zusage bekommen habe und dann letztendlich das Geld bekommen habe. 7,5 Monate. Und das habe ich schon im Frühjahr beantragt, bevor ich studiert habe. Und wenn ihr euch das ausrechnen könnt, ich habe die ersten Monate kein BAföG bekommen. Ich hatte die Schulden, die beglichen werden mussten für die Versicherung, bei denen mich mein Vater dann auch noch unterstützt hat. Und ich einfach Glück hatte, dass die Bank auch mit mir, dass sie mir entgegengekommen ist und gesehen hat, das ist für ein Studium guten Zweck. Und ich musste mit der Bank auch sprechen und hatte minus 3.000 Euro auf meinem Kontostand, weil auch vorher noch andere Sachen für die Uni, Bewerbungsgebühren etc. und nach Köln und so. Es hat sich alles so summiert, dass 1.000 Euro noch zusätzlich dazu kamen zu den 2.000 Euro Versicherungen, bla bla bla. Und das war etwas, wo ich dann mit der Bank dann klären musste, dass mein Konto nicht irgendwie geschlossen wird oder ich da irgendwie große Konsequenzen draus kriege. Die Hürde wurde dann auch irgendwie gemeistert, aber es kam immer finanziell irgendwas dazu. Und ich bin jetzt immer noch an einem Punkt, wo Finanzen mir Sorgen machen. Und deswegen sage ich, oder wie ich am Anfang gesagt habe, Geld macht glücklich, meiner Meinung nach, bis zu einem gewissen Grad, weil ich weiß, dass wenn ich nicht diese finanziellen Sorgen hatte, und das heißt jetzt nicht, dass ich ein Leben in Luxus und Glamour oder so leben möchte, aber einfach genug Geld haben wollen würde, um mir nicht jeden Monat Gedanken machen zu müssen, wie bezahle ich jetzt die Miete, wie viel Geld muss ich zur Seite packen, dass ich den Monat überlebe, was mache ich jetzt mit BAföG, weil es ist ja immer wieder dasselbe Spiel, du musst dich jedes Jahr neu bewerben für einen Folgeantrag. Und auch dieses Jahr habe ich mich beworben und alles ausgefüllt und es dauert super lange und die finden immer irgendwas, was die noch brauchen, um den Prozess nochmal einen Monat weiter nach hinten zu schieben. Und normalerweise sollte ich Ende August Geld bekommen und habe bis dato immer noch kein Geld bekommen. Und das ist so ein Punkt, es ist ja auch nicht wenig Geld, das ist Geld für meine Miete, es ist Geld für meine Lebenserhaltungskosten. Das sind Gedanken, die ich zusätzlich zu diesem Stress im Studium habe. Und ich glaube, vielen ist das nicht bewusst und es geht mir auch nicht darum, dass alle meine Kommilitonen verstehen, dass es auch andere Sorgen gibt und dass Leute auch einen anderen Hintergrund haben, dass sie wirklich wertschätzen sollten, dass sie diese Möglichkeit haben und dass sie Eltern haben, die sie finanziell unterstützen können. Das ist einfach so ein Punkt, der mich auch irgendwie ausmacht und der für mich wichtig ist und auch ein Grund ist, warum ich nicht mit denen irgendwo hinfahren kann und mir denken kann, ja, easy peasy, lass mal einen Urlaub gönnen und hier und da, wo ich trotzdem dreimal drüber nachdenken muss. Und ja, es gibt viele Studenten, die trotzdem sparsam sind und auf ihr Geld achten wollen und auch müssen, und weil die zum Beispiel nur einen gewissen Verfügungsraum von ihren Eltern haben. Und da verstehe ich auch, wenn die dann auch mal sagen, so, jo, wir müssen mal aufs Geld achten. Aber man hat ja trotzdem eine andere Sicherheit, man hat einen anderen Bezug zu Geld, weil es nicht der Fall ist, dass ihr irgendwie Schulden im Hintergrund habt. Oder dass es nicht so ist, dass die sich Sorgen machen müssen, wie nächsten Monat die Miete bezahlt wird. Und auch wenn die nur einen gewissen Verfügungsrahmen haben, die haben das Geld jetzt ausgegeben und können die Miete nicht bezahlen. Die haben immer Eltern, die in der Lage sind, sie trotzdem finanziell zu unterstützen, wo es keine ernsthaften finanziellen Konsequenzen gibt. Und das ist bei mir halt nicht der Fall. Ich muss mir wirklich überlegen, wie ich die Schulden dann abbezahle oder wie ich eine Kreditrate bezahle oder wie ich auskomme ohne mein BAföG, weil wenn ich das nicht kann, dann habe ich ein Problem. Und da spreche ich von Mahnungen, da spreche ich von Inkasso. Das zieht ja so einen Rattenschwanz mit sich, der einem ernsthaft Probleme macht, was psychisch wirklich eine Belastung ist, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag traurig durch die Gegend gehe und jeden Cent umdrehe, weil ich mir versuche auch zu sagen, dass ich auch leben möchte und ich möchte auch mir dann trotzdem mal einen Pullover kaufen können oder so. Natürlich denkt man sich immer, Porsche, ist das jetzt wirklich schlau? Weil eigentlich ist das Geld, was du jetzt, keine Ahnung, ausgibst für 20 Euro essen gehen oder sonst irgendwas, Geld, was du benutzen könntest, um ein bisschen von deinen Schulden abzubezahlen. Aber wisst ihr, das ist so ein Kreislauf? Ich kann das jetzt ewig erklären und ich glaube, ihr wisst, dass die Kernaussage da ist. Aber das ist sowas, was mir noch mehr bewusst geworden ist und womit ich mich noch mehr befasst habe, gerade weil so viele Leute um mich rum sind, die nicht solche Sorgen haben. Und das finde ich, wie gesagt, auch schön, aber es gab manchmal so Momente. Zum Beispiel hatte ich in den ersten Wochen, in den ersten Monaten Leute kennengelernt auf einer Hausparty und man war ja da, um Personen kennenzulernen, um Freunde fürs Studium, fürs Leben vielleicht auch zu finden, um sich auszutauschen, um die Persönlichkeit von jemandem kennenzulernen. Wisst ihr, was ich meine? Aber alles, worum es ging, war immer, ja, Gott, wer hat denn den Billigwein mitgebracht? Und oh mein Gott, ich habe hier richtig Wein gegönnt, der hat 100 Euro gekostet und wer möchte und bla bla bla. Oder es gab auch eine Situation, da stand ein Typ in der Runde, wir haben uns alle nett unterhalten. Ja, Leute, was meint ihr? Ich überlege gerade, diesen Pulli zu kaufen, der kostet 1600 Euro. Oder nehme ich den anderen, aber ich weiß nicht, ob der mir so gefällt, aber egal, ich kann ihn ja bestellen. Und ja, wenn er nicht so cool ist, dann bleibt er halt im Schrank hängen, dann ist das so. Aber ich kann ihn ja mal bestellen, dann gucke ich. Oder meint, ich soll lieber den anderen nehmen, der kostet aber 2000 Euro und bla bla. Ich stand daneben und dachte mir, Alter, das sind Summen? Krass. Oder auch so ein Gespräch, wo jemand meinte, ja, ich habe dieses Wochenende 1500 Euro ausgegeben. Ich muss echt an meinen Ausgaben, ich muss da echt darauf achten, dass ich ein bisschen weniger am Wochenende ausgebe, wo ich mir denke, 1500 Euro? Du hast 1500 Euro zur Verfügung, wenn nicht sogar, muss er mehr haben dann quasi. Und du bist bereit, 1500 Euro an einem Wochenende auszugeben. Hallo? Worüber reden wir? Und auch so Situationen, wo jemand meinte, der hatte dann ganz ausgiebig über seinen Skiurlaub erzählt und es ist auch super schön und ich gönn's auch jemand, ne? Also versteht mich nicht falsch, es soll jetzt kein Fuck the Rich People werden oder sowas, ne? Versteht mich jetzt nicht falsch, aber der hatte dann von seinem Skiurlaub erzählt, ganz ausgiebig und am Ende schaut er in die Runde und sagt zu uns, wenn ihr euch irgendwann so einen Urlaub leisten könnt, solltet ihr auf jeden Fall Skiurlaub machen. Wo ich mir denke, the fuck? Was hast du gerade gesagt? So, wisst ihr, was ich meine? Da merkst du richtig, dass die Leute sich über dieses Geld ja identifizieren, wenn man das so sagen kann. Wo ich mir denke, macht dich das denn glücklich? Bist das du? Das bist doch nicht du. Also es ist schön, dass du so einen Urlaub machst und es ist schön, dass du dir das und das leisten kannst. Es ist geil, dass du da am Wochenende so viel Geld ausgeben kannst. Aber zum einen schätzt du das wirklich wert und zum anderen, das macht dich doch gar nicht aus, das bist doch nicht du. Und das war schnell etwas, wo ich realisiert habe, das sind nicht Leute, mit denen ich befreundet sein möchte. Ich möchte eine Freundschaft haben, bei dem man über Emotionen sprechen kann, über seine Probleme sprechen kann, über auf so einer menschlichen Art und Weise. Wisst ihr, was ich meine? Aber nicht, wo Geld im Fokus steht und nicht, wo man als Truppe dann zusammensteht und es darum geht, wer am meisten Geld am Wochenende ausgegeben hat, wer den teuersten Urlaub hat oder irgendwie Sachen zu planen, wo man weiß, okay, yo, lass mal ein paar Tage wegfahren, kostet nur 4.000 Euro, aber kriegt ihr ja alle hin. Wo du dann daneben stehst und dir denkst, so für ein paar Tage so viel Geld, das ist schon krass. Das sind schon andere Dimensionen. Und ich finde es ein bisschen schade, weil ich mir denke, ich sehe in manchen Leuten, oder vielleicht interpretiere ich auch zu viel in diese Leute rein, aber da sehe ich irgendwie eine Persönlichkeit, da sehe ich irgendwie etwas, was die ausmacht und ich finde es so schade, dass sie das zurückstecken und sich denken, die müssen jetzt mit sowas prahlen, die brauchen sowas, die müssen sowas erwähnen, sowas ist cool, so gehört man dazu, das ist doch kein Kreis, in dem man dazugehören möchte, oder? Und anfänglich, wie gesagt, habe ich ja gesagt, dass ich der Meinung bin, dass Geld glücklich machen kann und das ist einfach aus dem einfachen Grund, aus dem Grund, weil ich denke, dass wenn ich mehr Geld zur Verfügung hätte, und ich spreche jetzt nur für mich, und nicht mir jeden Monat Sorgen machen müsste, wie ich etwas bezahle, jeden Cent umdrehen müsste, schauen müsste, dass ich versuche, finanziell trotzdem meine Familie irgendwie auch zu unterstützen. Ich glaube, das würde ein ganz großen Punkt bei mir ausmachen im Sinne von diesen psychischen Druck wegnehmen, dass du immer über Geld nachdenkst und immer dir überlegst, wofür du dein Geld ausgibst und was du als nächstes kaufst und warum du das kaufst und ist das gerechtfertigt und solltest du nicht lieber Schulden bezahlen und solltest du nicht hier und solltest du nicht da. Ich glaube, das gibt einem einfach Ruhe und so ein bisschen Frieden, wenn man sich so eine Gedanken nicht machen muss. Ich will das jetzt gar nicht so groß austreten und ausbreiten. Ich möchte auch heute euch bei dem Porsches-Tipp einfach mitgeben, dass ihr nicht diesen Bezug zu Geld verliert und dass ihr einfach glücklich seid mit dem, was ihr habt und mit den Möglichkeiten, die ihr bekommt, ob ihr euch die Möglichkeit selber geschaffen habt. Denn es gibt auch Leute, die sich selber aus finanziellen Sorgen quasi geholt haben, indem sie viel gearbeitet haben oder sonst irgendwas. Aber auch Leute, die Menschen um sich herum haben, sprich Familie haben, die sie finanziell unterstützen können, schätzt das einfach wert. Und vergesst nie, dass das aber euch nicht ausmacht. Und es ist egal, wie teuer euer Pulli war und wie geil euer letzter 5.000-Euro-Urlaub war. Das seid nicht ihr, das macht euch nicht aus. Ihr habt eine Persönlichkeit, ihr habt Gedanken, ihr habt Gefühle, die andere Menschen gerne erfahren wollen und die andere Leute kennenlernen wollen, wo ihr nicht diese Mauer von eurem ganzen Geld vor euch stellen solltet. Weil ich glaube auch manchmal, dass es so ein bisschen so ein Schutzmechanismus ist, aber das macht euch einfach nicht aus, wisst ihr? Und das finde ich wichtig. Aber auch für die Leute, die kein Geld haben oder wenig Geld haben, seid euch gewiss, dass es euch nicht ausmacht. Und versucht nicht zu sehen, dass ihr ein Mensch seid, der viele Probleme hat oder Geldsorgen hat. Das macht euch nicht aus, diese Geldsorgen. Ich weiß, das ist ein großer Teil und ich spreche da selber aus Erfahrung. Und es beeinflusst einen sehr und formt einen auch. Aber ihr könnt es auch im positiven Sinne benutzen. Und ich weiß, ich habe enorm viele Schulden, also ich weiß, wovon ich spreche. ihr kommt aus dieser Situation raus. Es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels. Und das klingt jetzt sehr philosophisch. Aber fokussiert euch auf das Ziel, fokussiert euch darauf, dass es besser wird. Arbeitet mit daran, dass es besser werden kann. Und dann wird es auch besser. Das ist jetzt alles ein bisschen einfacher gesagt als getan, aber ich hoffe, ihr versteht den Kernpunkt meiner Aussage. Und ich möchte gerne eine Challenge mit euch starten. Ich möchte gerne, dass ihr probiert, diese Woche durch Geld Glück zu bringen. Versteht mich jetzt nicht falsch. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr 3.000 Euro an UNICEF spendet oder sonst irgendwas. Es gibt auch Sachen, wo ihr Geld ausgeben müsst, Kleinigkeiten, wo ihr andere Menschen glücklich seid. Kauft eurer Freundin eine Tafel Schokolade oder irgendwas Süßes. Gebt eurem Kumpel ein Getränk aus im nächsten Café-Meeting, das ihr habt oder so. Wisst ihr, was ich meine? Macht einfach was Kleines mit Geld, um jemand anderen glücklich zu machen. Versucht vielleicht, wenn ihr unterwegs seid und jemand seht, der zum Beispiel nach Geld bittet oder so, schmeißt doch da mal einen Euro rein, anstatt wie sonst die anderen Wochen immer vorbeizugehen. Und ich verstehe, ich möchte euch jetzt nicht eindringlich darum bitten, jeden Tag dahin zu gehen und 500 Euro zu spenden oder so, versteht mich nicht falsch. Aber versucht einfach mal in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche eine Kleinigkeit mit Geld zu bewirken und jemanden glücklich zu machen. Ich glaube, ihr versteht, was ich von euch möchte. Das würde mich glücklich machen und ich glaube, das macht euch auch glücklich. Und des Weiteren möchte ich euch darauf hinweisen, dass ihr meine Social-Media-Seiten immer unter meinem Linktree findet. Und ihr könnt mich auf Instagram anschreiben, ihr könnt mich auf TikTok erreichen, auf Snapchat etc. Auf Snapchat heiße ich princesspee-16. Da könnt ihr mich gerne abonnieren, weil ich oft auch öffentliche Stories poste. Da könnt ihr so ein bisschen mehr von meinem Lifestyle, von meinem täglichen Leben mitbekommen. Und auf Insta poste ich auch öfter mal. Und mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Die war jetzt ein bisschen tiefgründiger und ich bin ehrlich, es gibt noch so viel, worüber man reden könnte. Aber ich glaube, ihr habt die Kernaussagen verstanden, die ich treffen wollte in dieser Folge. Und es gibt immer so Punkte, die in meinem Kopf rumschwirren, wo ich mir denke, boah, das will ich noch sagen und das will ich noch sagen. Aber ich glaube, die Kernaussage ist verstanden, ist überbracht, übermittelt. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. die auf euch zukommt, wenn ihr das heute am Sonntag hört. Aber auch wenn ihr das an einem anderen Tag hört, ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Freut euch auf die schönen Weihnachtstage. Danke fürs Zuhören. Und das war's mit dieser Folge.